Willkommen bei Antenne Baldrian, mein Name ist Dominik.
Und ich bin Claudio.
Wir reden heute über den Kosovo, der am 17. Februar 10-jährigen Geburtstag feiert. Die haben sich 2008 für unabhängig erklärt von Serbien. Es war vorher eine Provinz von Serbien. Langjähriger Konflikt, der dort vorläufig mal beendet worden ist. Obwohl er immer noch nicht beendet ist, weil Serbien das Land immer noch nicht anerkennt.
Interessant ist der Kosovo für uns Schweizer auch da eigentlich eine grosse Anzahl von Kosovaren und auch Schweizer mit kosovarischen Wurzeln bei uns leben und eigentlich auch einen wichtigen Teil von unserer Gesellschaft ausmachen.
Genau, es leben mehrere hunderttausend Albaner in der Schweiz. Also es hat mal eine Umfrage vom Bund 2015. Dort haben 250'000 Menschen ungefähr Albanisch als ihre Hauptsprache angegeben. Dort eingerechnet sind auch ein Teil Mazedonier, die aber einen geringeren Anteil ausmachen als Kosovo-Albaner und auch Albaner von Albanien selber, die eigentlich einen verschwindend kleinen Anteil ausmachen. Aktuelle Zahlen gibt es vom Staatssekretariat für Migration. Laut dem leben in der Schweiz 112'000 Menschen mit kosovo-albanischer Staatsangehörigkeit. Aber da muss man auch sagen, dass halt viele mittlerweile eingebürgert sind mit kosovarischem Hintergrund.
Genau, also ein wichtiger Tag für einen grossen Teil unserer Gesellschaft. Ein wichtiger Tag für viele Schweizer und eben Kosovaren, die hier in der Schweiz daheim sind, aber auch sozusagen ein zweites Daheim im Kosovo haben. Aus dem Grund haben wir uns getroffen mit einem Schweizer mit kosovarischen Wurzeln, mit dem Reis Lusnica aus Zürich. Er ist hier in der Schweiz, aber auch im Kosovo, auch politisch aktiv. Werden Sie das hören im Interview?
Wir haben das Interview aufgenommen in Zürich am Bahnhof in einem Café.
Genau, darum haben wir noch ein bisschen Atmosphärgeräusch und wir hören jetzt einfach mal am besten rein und viel Spass.
Wir sind hier am Zürcher Hauptbahnhof im Restaurant Atrio und vis-à-vis von uns hockt der Reis Lusnica. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Genau, richtig.
Auf Anhieb. Der Reis hat sich bereit erklärt, uns ein bisschen von sich zu erzählen, von seiner Geschichte, aber auch über die ganze Situation im Kosovo und auch von den Kosovaren in der Schweiz oder von den Schweizern mit kosovarischen Wurzeln, um das ganz korrekt zu formulieren. Erzähl doch mal ein bisschen etwas über dich. Woher kommst du?
Hallo zusammen, ich bin der Reis, ich bin 28. Ich bin im Kosovo auf die Welt gekommen, in Pristina. Im 92 sind wir in die Schweiz gekommen, also meine drei Geschwister, meine Mutter. Mein Vater ist noch dort geblieben, hat noch im Spital noch weiterarbeiten. Ja, der Grund eigentlich, wieso wir da hingekommen sind, ich glaube, viele wissen das, also die Jugoslawien-Krise, der Krieg, der Balkankrieg, die dann angefangen haben. Und die Situation im Kosovo hat sich dann auch verschlechtert in dieser Zeit. Also meiner Mutter ist gekündigt worden aus ethnischen Gründen. Und dass sie im Spital eben noch Mangel an Personal hatten, hat mein Vater noch dort können bleiben, eine Zeit lang. Und darum ist er auch noch in Kosovo geblieben. Weil wir haben eigentlich das Gefühl gehabt, wir kommen jetzt so ein paar Monate dahin, dann beruhigt sich es vielleicht wieder und dann gehen wir zurück. Das war nicht der Fall gewesen. Jetzt, 2018 bin ich immer noch da. Ja.
Okay. Du hast gesagt, dein Vater war im Spital. Ist er Doktor gewesen, oder?
Nein, er war Röntgentechniker gewesen.
Okay. Aber du hast jetzt immer noch Verwandte im Kosovo?
Ja, sehr, sehr viel. Die meisten in Pristina. Aber auch viel im Ausland. Also in der Schweiz, in Amerika, Deutschland, Norwegen, Italien, Belgien. Bin ich überall schon gewesen, außer in San Francisco. Bei meinem Onkel bin ich noch nicht gewesen.
Okay. Ja, das ist auch so eigentlich etwas Schönes, wenn man so eine Migrationsgeschichte hat, neben allem, neben allen Schwierigkeiten, die das mitbringt. Oder? Man ist da so ein bisschen auf der ganzen Welt daheim.
Ja, neben all den Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, hat es auch die gute Seite, dass man fast überall hin kann und irgendwie jemanden hat. Und dann ist man gleich so ein bisschen wie daheim. Also, ich bin jetzt auch, wann ist das, im November 16, mit meiner Frau sind wir zu New York gewesen. Und ich habe eine Tante in New York und dann sind wir noch auch zwei Tage zu ihr heim, so ein bisschen das richtige New York gesehen, nicht nur Manhattan. Und ja, es ist, ist schön, die Leute zu besuchen und die kommen dann immer wieder da in die Schweiz und so.
Habe ich das jetzt richtig zurückgerechnet? Da bist du mit 3 Jahren in die Schweiz gekommen?
2,5.
Mit 2,5, also aktive Erinnerungen jetzt an Kosovo oder Pristina aus dieser Zeit, hast du mehr in
dieser Nein, Zeit? Gar keine überhaupt nicht. Es hat dann erst in der Schweiz angefangen.
Mhm. Wie hast du deine Kindheit in der Schweiz erlebt? Also, wo bist du aufgewachsen?
In Zürich, im Kreis 3. Mhm. Bin ich aufgewachsen, ich bin hier in der Schule. Ja, die Kindheitserinnerungen sind gut. Ich habe jetzt, wenn man ganz klein ist, merkt man, also, man weiß es nicht, dass man jetzt Ausländer ist oder so. Also, man weiß nicht, dass man nicht von da ist, so in dem Sinn. Mhm. Oder man, soll ich sagen, es ist einem nicht bewusst, dass man jetzt, man weiß, man ist von einem anderen Land, aber eben ist es so nicht bewusst, man erlebt es nicht bewusst irgendwie. Also, bei mir ist das so gewesen. Es kommt dann erst so, so in der Pubertät und so, dann merkt man es mehr, dann wird man auch ein bisschen, fängt man auch ein bisschen erwachsen werden, sieht man die Sachen ein bisschen anders. Aber so in der Kindheit habe ich das nicht gross gemerkt.
Okay. Aber hast du irgendwie eine Diskriminierung auch erfahren in der Schule, oder?
In der Schule nicht. Wir waren mehrheitlich Ausländer in der Klasse. Dort habe ich keine Diskriminierung erfahren. Später dann so in der Lehrzeit. Und halt so Polizeikontrolle, wo man reinkommt, irgendwie so mit 15, 16, weil es halt einem angesehen, dass man nicht von da ist. Also es gibt da so eine kleine Geschichte, die ich kurz erzählen kann. Ich glaube, bin ich so 4, 15 gewesen. Nach der Schule nach Hause gelaufen. Wir hatten gerade Turnen gehabt, dann habe ich meine Trainerhose angelassen. Und dann bin ich nach Hause gelaufen und dann schon so gesehen, einen Kastenwagen von der Stadtpolizei. Und schon gesehen, sie mustert mich und so, okay, auch weitergelaufen. Und dann sind so in den Gegenverkehr reingefahren. Und sind zwei schon ausgestiegen, das Auto ist weitergefahren, haben sich angehalten. Personenkontrolle, okay. Dann habe ich gemerkt, dass es schon komisch war, oder haben sie Taschen aufgemacht, reingeschaut, in die Schuhe reingeschaut, was das gemacht und dann gesagt, ja, was das soll, oder? Dann hat der eine Polizist gemeint, ja, es gäbe viele junge Albaner, die mit Drogen dealen. Jetzt kann ich darüber lachen, aber dort in dem Moment bin ich sehr schockiert gewesen und hat dann gesagt, ja, ich sage auch einen. Und dann hat er auf einmal angefangen, Hochdeutsch mit mir reden. Und sein Kollege hat ihn dann zurückgerufen und mir den Ausweis gegeben und gesagt, hat gesagt, ich kann gehen.
Okay. Jetzt, wenn man dir zulässt, also ich würde es dir auch nicht angesehen, dass du irgendwie Migrationshintergrund hast, aber man hört es auch nicht. Man könnte sagen, du sagst ein Integrationsmusterbeispiel vielleicht. Integration ist immer ein grosses Thema im Zusammenhang mit Migration. Mhm. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, der Begriff wird einfach so aufgerufen, ohne genau irgendwie mit Inhalt zu füllen. Was bedeutet für dich Integration? Oder was ist, an was lässt sich das messen?
Ich glaube, also messen ist schwierig. Ich glaube, man kann es nicht nur anhand von der Sprache messen oder jetzt vom Aussehen her. Aber damit die Integration eigentlich auch stattfinden, ich glaube, für das braucht es beide Seiten. Also man muss wie auch akzeptiert werden, auch wenn man jetzt anders ist. Und wenn das mal passiert, dann ist es für einen viel einfacher, den Schritt auch zu gehen und sich da auch wohl zu fühlen, zuhause zu fühlen. Und ich glaube, wenn man sich dann da zuhause fühlt und wohlfühlt, dann ist das ein grosser Schritt in die Richtung von der Integration.
Du hast ja jetzt eben gesagt, dass zum Beispiel im Schulalltag eben das eigentlich nicht das Thema war, irgendwie so das, vielleicht das Gefühl von anders sein, wo dann eigentlich dann eher eben vielleicht im Teenie-Alter oder vielleicht auch wenn es um einen Job geht, um eine Lehrstelle geht, findet Oder kann da auch eine Art Desintegration stattfinden, dass man dann vielleicht eben in einem gewissen Alter plötzlich das Gefühl bekommt, ich bin da irgendwie, also ich gehöre da wie nicht dazu, obwohl man das eigentlich eben aus der Kindheit gar nicht kennt. Also man macht es dann auf, eigentlich wie führt das eine normale Kindheit und merkt dann das.
Ja, ich denke, das kann durchaus vorkommen, wenn man Diskriminierung ausgesetzt ist. Glaube ich, dass das ein grosser Faktor ist, dass man sich eben nicht mehr wohlfühlt, auch nicht akzeptiert, nur weil man aus einem anderen Land kommt. Und ich glaube durchaus, dass das kann passieren, ja. Dass man sich wie distanziert vom Land, von der Kultur, aber trotzdem jetzt da ist, weil man vielleicht keine andere Alternative sieht oder weil man halt gleich einen guten Beruf hat da und das Leben schon aufgebaut hat da.
Du engagierst dich jetzt auch politisch, das heisst, du hast dich mal einbürgern lassen oder vielleicht deine ganze Familie. Kannst du vielleicht da noch etwas dazu sagen, wie das abgelaufen ist?
Ja, es ist, bin ich 16 gewesen, habe einen Brief heimbekommen vom damaligen Stadtpräsidenten von Zürich, also nicht persönlich, aber so quasi von ihm unterzeichnet, vom Ledergerber. Mhm. Und dort ist dann drin gestanden, ja, dass es möglich ist, dass ich ich könnte den Schweizer Pass beantragen, weil ich sei da aufgewachsen, da in der Schule, und jetzt sei ich 16. Und ja, dann habe ich mich mal interessiert dafür und habe das dann gemacht. Und das war auch eine erleichterte Einbürgerung gewesen. Also es ist alles sehr schnell gegangen, nicht mit grossen Kosten verbunden. Und ich glaube, das ist für mich auch ein grosser Schritt in die Richtung Integration gewesen. Mhm. Dort habe ich also das Gefühl bekommen, okay, du bist da in dieser Stadt, aber man akzeptiert dich. Man will, dass du ein Teil von dieser Stadt bist, dass du ein Mitspracherecht hast. Mhm. Und ja, das hat mich auch teilweise geprägt. Also ich habe das eine schöne Geste gefunden.
Da muss man jetzt vielleicht auch sagen, dass das in Zürich wahrscheinlich anders ist als an anderen Orten. Also wir sind beide vom Land ursprünglich, oder? Und das ist ja dort immer ein riesen Thema, auch mit den Abstimmungen und so, wo da wirklich über Menschen abgestimmt wird. Also so etwas hast du da nicht erlebt, also du, im Gegenteil.
Ja, ich wundere mich dann auch so bei Abstimmungen, weil wenn ich mit den Leuten rede, ist das ganz anders als das Abstimmungsresultat. Und vor allem im Kreis 3 ist das noch ein bisschen extremer, also es ist ein sehr offener Kreis, gut zu vergleichen mit dem Kreis 4, 5. Also, ihr seht bei der Abstimmung, dass tendenziell anders abgestimmt wird als im Rest von der Schweiz. Mhm. Und ja, es ist oft überraschend, wenn man so die Resultate sieht. Dann denkt man so eben so Massenwanderungsinitiativen zum Beispiel, denkt man, ist jetzt wirklich jeder Zweite so? Und wenn man dann schaut, okay, im Kreis 3 oder allgemein in der Stadt Zürich, ist vielleicht nur noch jeder Vierte. Das macht es so ein bisschen einfacher, so mit dem umzugehen. Aber ich kenne auch Fälle, also meine Frau ist ursprünglich aus Mazedonien, aber sie ist im Wohlen auf die Welt gekommen und aufgewachsen und sie hat es schwieriger gehabt, den Schweizer Pass überzukommen. Sie hat es dann auch überkommen, aber es war durchaus mit mehr Hindernissen gewesen als bei mir.
Eben, dein politisches Engagement haben wir schon angesprochen. Du kandidierst jetzt für die SP, für den Zürcher Gemeinderat. Der wird am 4. März neu gewählt. Mhm. Wie ist es zu dem gekommen?
Also, dass ich kandidiere oder dass ich überhaupt in der SP...
Alles zusammen.
Teilweise bin ich durch das geprägt, eben so ein bisschen die Diskriminierung. Also ich wollte jetzt nicht da sagen, das war extrem gewesen oder es hat einfach Fälle gegeben und es bleibt so ein bisschen einem im Gedächtnis. Das andere war bei der Firma, wo ich die Lehre gemacht habe, das war die Winterthur gewesen. In einer Druckerei, in einer grossen. Die ist dann aufgekauft worden von der Tamedia. Und irgendwann haben so die Massenentlassungen angefangen. Und dann bin ich auch betroffen gewesen davon und das hat mich... Irgendwodurch hat mich das dann auch geprägt. Also ich habe dann einfach gemerkt, okay, wenn du jetzt nicht irgendwie einen Staat hast, der gut aufgebaut ist, wo dich auffängt, in so einer Situation bist du eigentlich verloren. Und das ist so ein bisschen etwas, was mich geprägt hat. Und ich erzähle dann auch immer so ein bisschen eine Geschichte von einem... Wir haben so ein Interview machen in der Berufsschule mit einem Politiker. in Zweiergrüppli und der Kollege von mir hat gefunden, hey, es wäre doch lustig, ich weiß nicht, darf ich den Namen vom Politiker...
Sicher, ja.
Hat gefunden, es wäre doch lustig, mit dem Mauro Tueno ein Interview zu machen.
Da muss man vielleicht für Hörer, die nicht aus Zürich kommen, erklären, dass das ein sehr polarisierender SVP-Politiker ist, oder?
Jetzt national.
Genau, jetzt ist er mittlerweile national, aber er ist langjähriger Zürcher. Also eigentlich ein Stadtpolitiker von Zürich.
Und dann habe ich zuerst gefunden, ja, ich weiss nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Und dann sind wir eigentlich nett empfangen worden und alles, sehr freundlich gewesen. Und, aber dann hat der Seitenhieb am Schluss gleich nicht sein lassen können. Hat dann so gesagt, ja, sie startet jetzt eine neue Kampagne in der Stadt. Und allgemein, sie startet eine neue Kampagne. Und die heisst, Jugendkriminalität hat einen Namen, Ausländer.
woher kommt der Herr Tueno ursprünglich, genau?
Ich glaube nicht aus Zürich.
ja, wo auch nicht. Yeah. Und eben, das war auch der Grund, wieso du in die SP gegangen bist. Also das war mehr so ein kleiner, auch gewerkschaftlicher Grund, oder so Arbeitnehmerrecht und weniger auch klassisch migrationspolitischer Grund, oder?
Ja, das, was mich persönlich eben dann so geprägt hat, ist sicher das mit dem Arbeitnehmerrecht gewesen. Aber auch natürlich aus dem Migrationshintergrund. Das ist schon etwas, wo immer so mitdreht und das ist, also die zwei Sachen haben mich sicher am meisten geprägt und sind Grund dafür gewesen, dass ich politisch, also mich politisch in der Schweiz engagiert habe und immer noch mache. Und bei mir zuhause ist immer über Politik geredet worden, halt mehr über Politik im Kosovo. Aber dann hat man gleich so ein bisschen das Bewusstsein, dass man halt immer über die politischen Sachen nachdenkt, sich engagiert, aktiv beteiligt.
Und hat auch der Hintergrund, du bist ja eigentlich ein Kind vom Kreis 3, kann man sagen.
Ja.
hat das auch einen Einfluss? Also, oder kommt man dort einen... Politisierung auch mit über oder eher nicht?
Ja, als Kind jetzt vielleicht nicht, aber später sicher schon. Und wenn man jetzt außerhalb von Zürich arbeitet und man ist in der Stadt gross geworden, dann merkt man schon so die Unterschiede, wie die Leute einen sehen und behandeln. Man merkt das schon, auch wenn es jetzt unterschwellig ist. Mhm. Man merkt das. Ja. Das prägt einem auch.
Wenn du jetzt gewählt werden, was wären so deine Ziele? Was würdest du anpacken als erstes?
Das eine wäre sicher mal die Integration, halt, weil ich selber Migrationshintergrund habe. Es wäre ein grosses Ziel von mir, dass sich mehr Migranten politisch engagieren. Weil ich habe einfach gemerkt, an vielen Standaktionen habe ich das gemerkt, dass Leute mit Migrationshintergrund sich nicht angesprochen fühlen von der Politik in der Schweiz. Ich vermute, das ist, weil sie einfach das Gefühl haben, okay, die machen eh keine Politik für uns oder die kennen nicht unsere Anliegen oder weil sie einfach auch den direkten Kontakt vielleicht nicht haben. Und das ist eines von meinen Zielen, dass ich sicher die Migranten mehr mobilisieren will, dass sie politisch aktiv sind. Das muss nicht in der SP sein. Es ist klar, dass man verschiedene Ansichten hat, politische. Aber es wäre ein grosses Ziel für mich, dass die aktiver sind.
Jetzt eben so in der Kommunalpolitik oder auch auf Kantonsebene gibt's ja schon Politiker, die albanische Wurzeln haben. Jetzt auf nationaler Ebene noch nicht. Was ist da der Grund oder wie lange geht das noch?
Also in der Stadt gibt es keinen, der ein Amt hat und im Kanton auch nicht.
Ich habe, Entschuldigung. Ich habe von Luzern geredet, wo die SP-Fraktionschefin albanische Wurzeln hat.
Die Vilfete Fana.
Genau, ja. Zum Beispiel. Und eben auf kommunaler Ebene, also jetzt im Raum Luzern, Agglomeration, gibt es auch Parlamentarier mit kosovarischen Wurzeln.
Also die schon im Parlament sind?
Oder? Genau, ja.
Also der Grund, wieso es so wenig hat, ist... sicher eben, weil sie sich irgendwie nicht angesprochen fühlen durch die Politik. Ich glaube, es ist, es liegt so ein bisschen an uns, also an den Albanern, die politisch aktiv sind, dass sie ihre Community mobilisieren und einfach auf diese Sachen aufmerksam machen, auf Wahlen. Zum Beispiel wie heute an meiner Tür-zu-Tür-Aktion, wo ich weiss jetzt nicht, wie viele Haushalte ich war, bin mit zwei Kollegen von mir in albanischen Haushalten und ich war erstaunt, es haben vielleicht noch viel abgestimmt, gewählt. Aber es hat auch viele gehabt, die es einfach dort haben liegen lassen und es wäre wahrscheinlich fortgeworfen worden.
Ist das jetzt auch in der albanischen oder kosovarischen Community oder in der Familie vielleicht auch ein Phänomen, dass vielleicht eben jetzt die Jungen, also so in unserem Alter, jetzt eben auch mal aktiv werden und da auch etwas machen? Oder gibt es da eben klare auch Generationenunterschiede, dass vielleicht jetzt deine ältere Generation eben zwar vielleicht schon politisch eine Meinung hat, aber die entweder, also vielleicht auch wegen der Einbürgerungsbarrieren nicht kann wahrnehmen oder gar nicht wahrnehmen?
Ja, für die ältere Generation ist sicher noch schwierig, da rein einzusteigen. Man kennt halt das Abstimmen oder das Wählen nicht also in der Schule kommt, wird ja einem auch gezeigt, wie das geht. Und jemand, der das nie so gemacht hat oder allgemein nie an einer Volksabstimmung teilgenommen hat, für die Person ist es sicher schwieriger, das ist so ein bisschen wie eine Hürde, die die Leute nicht nehmen, weil es hat viele Informationen, was eigentlich gut ist. Aber wenn man nicht weiss, wie es geht oder wenn man das nie gemacht hat, dann ist es eine grosse Hürde für die ältere Generation. Und bei der jüngeren Generation, wo halt die wissen, okay, sie wollen da leben, ihre Zukunft ist in der Schweiz. Ich glaube, die werden schon immer mehr oder sind immer engagierter. Es hat zwar wenige, die dann direkt politisch ein Amt übernehmen wollen oder sich in einer Partei engagieren, aber sie stimmen sicher ab und wählen viel mehr als die ältere Generation. Also ich eben auch jetzt, heute habe ich von vielen gehört, ja, sie machen es dann mit den Kindern, wenn eben das Wählen, machen es immer mit den Kindern zusammen.
Okay, vielleicht verlassen wir jetzt mal ein bisschen die Schweizer Politik und gehen Richtung Kosovo, wo ja an diesem Wochenende 2 Jahre Unabhängigkeit feiert. Du hast gesagt, du engagierst dich auch bei der Vete Mendoza, oder? Ist das richtig?
Genau, das ist ja so.
Kannst du vielleicht mal erklären, was das überhaupt ist, die Vete Mendoza?
Vete Mendoza ist, die gibt es seit 2005. Das sind junge Studenten gewesen, wo vorher hat so eine Gruppe gegeben, die hat KAN geheißen, also Kosovo Action Network. Es sind verschiedene Leute mit verschiedenen Ansichten, die sich einfach aktiv dass einfach die Leute auch aktiver werden. Dass die Sachen nicht einfach so durchs Parlament und so durchgehen. Also wirklich, dass die Jugend, die Studenten und so, Studentinnen sich aktiv beteiligen. Und 2005 ist dann dadurch die Bewegung Vete Mendoza entstanden. Der Name kommt daher, dass in dieser Zeit Verhandlungen über den Status vom Kosovo stattgefunden. Und die Gruppierung hat dann gemeint, über den Status von Kosovo muss man nicht verhandeln, der Kosovo muss unabhängig werden. Und über das muss man nicht mit Serbien verhandeln, wo Kosovo sowieso als Teil von sich sieht. Und Vete Mendoza bedeutet Selbstbestimmung und dann haben sie überall die Wände gespräht, keine Verhandlungen, Selbstbestimmung. Und von dort kommt dann auch der Name, Bewegung für Selbstbestimmung. Es hat sich dann mit der Zeit, ist dann immer eine grössere Bewegung geworden. Haben auch grosse Demos organisiert im Kosovo. 2010 sind sie dann das erste Mal im Parlament angetreten als politische Bewegung. Und haben um die 15% erreicht, ich weiss nicht mehr genau. Und dort haben sie sich dann später auch klar als sozialdemokratisch bezeichnet. Also eine sozialdemokratische Partei, sie heisst immer noch Vete Mendoza, aber das Programm ist sozialdemokratisch. Sie arbeiten mit vielen linken Parteien in Europa zusammen, auch mit der SP. Und ja, jetzt mittlerweile ist die grösste Partei im Kosovo seit den letzten Wahlen.
Ich glaube mit etwa 27%, oder?
Ungefähr, ja. Ja.
Aber immer noch nicht an der Regierung?
Nein, es hat, wie hat man denen gesagt, eine Kriegsveteranen-Koalition gegeben. Haben sich all die Kriegsveteranen zusammengetan. Es waren drei grössere Parteien und etwa 14 kleine. So kleinste Parteien, die irgendwie 1% erreichen oder so. Die haben sich dann alle zusammengetan und haben die Koalition.
Also, wie viele Parteien sind das?
Also, es sind drei grössere. Ja. Und etwa 14 kleine, wirklich kleinste Parteien. Also, ich weiss nicht, ob man diese Parteien kann nennen. Ein paar werden vielleicht von zwei Leuten vertreten. Okay. Und so. Also, die haben so alle ihre Posten bekommen.
Das ist schon noch ungewöhnlich, dass so viele Parteien an einer Regierungskoalition beteiligt sind. Oder ist das im Kosovo normal?
Es ist ja so, die haben ja die Koalition vorher beschlossen, weil sonst wären die 14 Parteien nicht ins Parlament gekommen, wären einfach die drei grösseren ins Parlament gekommen und die anderen hätten vielleicht knapp ein Prozent erreicht oder so. Und es ist dann einfach so, dass die alle einfach so Minister und Ministerposten bekommen und so. Also der Kosovo hat 21 Minister und irgendwie 60 oder 70 Vizeminister, irgendwie sowas. Also,
mehr aus China habe ich heute im Interview gelesen.
Genau, ja. Genau. Das ist aber so ein bisschen Vetterli-Wirtschaft, also Klientelpolitik eigentlich. Die haben einfach ihre Leute, dass die so quasi ihre Löhne bekommen, ihre Posten haben für ihre Arbeit, die sie geleistet haben, für ihre Parteien.
Wie war denn eigentlich die Entwicklung von Vete Vendossi auch zu einer Partei? Du hast ja gesagt, das ist am Anfang eigentlich nicht, also das ist nicht als Partei in Erscheinung getreten, eben eigentlich mal auch als Unabhängigkeit oder eben Selbstbestimmungsbewegung. Jetzt könnte man ja böse sagen, das hätte ja dann geklappt. Was sind denn eigentlich auch die Beweggründe? Jetzt vielleicht auch noch mit dem Programm Selbstbestimmung, wo hapert es dort, dass Vete Vendossi noch braucht?
Abgesehen von dem Thema braucht es Vete Vendossi, zu dem komme ich nachher auch nochmal, braucht es Vete Vendossi vor allem wegen der sozialen Missstände, die es im Kosovo gibt, der hohen Arbeitslosigkeit, es gibt keine genaue Zahlen. Die Regierung sagt so um die 32%. Man munkelt, sagen 50-60% Arbeitslose.
Der Grund ist ja, dass dort viele rausgerechnet werden, zum Beispiel Ehefrauen und andere Gruppen, oder? Genau. Der Statistik.
Genau, ja. Also wenn man die mitzählen würde, wären es sicher bei 60%. Und dann gibt es auch grosse Unterschiede. Also die Pristina arbeitet vielleicht mehr, hat weniger Arbeitslose. In anderen Städten und vor allem in Dörfern hat es sehr viele Arbeitslose. Wo vom Geld vom Ausland, wo der Ausland-Albaner leben oder einfach sehr wenig haben, allgemein. Also eben, darum braucht es sicher Vete Vendossi wegen der sozialen Missstände. Vete Vendossi engagiert sich für die Schwachen. Vete Vendossi will, dass es ein Referendumsrecht gibt im Kosovo, also dass Leute können mitbestimmen können. So ein bisschen am Beispiel von der Schweiz. Und wieso es Vete Vendossi immer noch braucht mit dem Namen Selbstbestimmung ist, weil Kosovo kann immer noch nicht selber bestimmen. Es ist so eine Art neokoloniales Projekt von den Europäern und von den Amerikanern. Und der Kosovo kann immer noch nicht selber bestimmen, was sie möchten machen und was nicht. Also es hat Fälle gegeben, wo Sachen nicht durchs Parlament durch sind und dann sind so die EU-Botschafter, der amerikanische Botschafter ins Parlament, also ins Parlamentsgebäude gekommen, in die Büros von diesen Parteien, haben so ein bisschen mit denen geschwätzt. Ein paar Stunden später ist genau der gleiche Antrag nochmal kommen, unverändert und ist angenommen worden.
Vielleicht kannst du das noch kurz auch noch erklären. Aber es gibt ja die EULEX, die Rechtsstaatsmission von der EU und andere Organisationen. Vielleicht kannst du kurz auch erklären, wie das, was die für Aufgaben haben im Kosovo und was dort speziell ist für ein unabhängiges Land.
Also gerade nach dem Krieg war die UNO-Mission da, also UNMIG hat das geheißen in Kosovo. Dort war es noch ausprägter, also dort hat das Parlament etwas bestimmen können. Und wenn es der Generalchef also von der UNMIG in Kosovo das nicht unterzeichnet hat, ist es nicht durchgekommen. Also der hat auch wieder das Vetorecht gehabt über die Sachen, die bestimmt worden sind. Bei der Privatisierung hat dort die UNO-Mission ihre Hände im Spiel gehabt. Viele Sachen sind dann an die Länder verkauft worden, die dort beteiligt gewesen sind in der UNO-Mission zu Spottpreisen. Also fast geschenkt. Und danach ist dann die EU-Mission gekommen, also die Eulex. Die sind mit Richter, Polizisten und Anwält, also Staatsanwält gekommen. Eigentlich, dass der Kosovo sich, also dass ein Rechtsstaat kann entstehen und so weiter. Und dort sind leider auch viele Fehler passiert. Also es sind schon Leute vor Gericht gestellt worden, aber die grossen Fische sind alle freigesprochen worden. Dann hat es auch Korruptionsskandale innerhalb von der EU-Mission gehabt, wegen den Gerichtsverfahren, die wieder eingestellt worden sind, aus unerklärlichen Gründen. Und ja, die Aufgabe von der Eulex wäre eigentlich Überwachung und die Hilfe für den Kosovo, wo meiner Meinung nach im Moment nicht stattfindet. Also es wird der Status quo eigentlich erhalten.
Jetzt eben hast du schon gesagt, dass auch Eulex-Leute in Korruption verwickelt gewesen sind. Ich habe mal gehört von einem britischen Eulex-Richter, glaube ich, zwei Fall gegeben. Wie fatal ist das für eine, so eine junge Nation, wenn die grosse EU mit ihren hochgehaltenen Werten kommt und die Werte selber verrotet? Also glaubt man überhaupt noch an einen Rechtsstaat im Kosovo?
Also das Misstrauen ist in den letzten Jahren gewachsen. Früher hat man, vor vielleicht 10 Jahren, hat man wirklich so der EU und vor allem den Amerikanern, den USA, blind vertraut. Wenn die etwas vorgeschlagen haben oder gesagt haben, haben wir einfach gesagt, hey, die wollen uns ja helfen. Es kann nicht sein, dass das etwas Schlechtes ist. Das müssen wir jetzt machen. Mittlerweile geht das nicht mehr so einfach, auch dank Vedran Dosje, glaube ich. Haben die Leute gesehen, dass solange wir nicht das selber in die Hand nehmen und etwas verändern wollen, etwas verbessern wollen, wird das auch die EU nicht machen. Also wenn unser Präsident, unser Richter korrupt ist, wird zwangsläufig irgendwann auch der EU-Richter korrupt.
Wie verhalten sich die aktuelle Regierung gegenüber diesen internationalen Organisationen? Also wenn die noch im Land behalten, oder ist es auch dann das Ziel, die mal loszuwerden?
Ich glaube, die Regierung will die im Land behalten.
Aus welchen Gründen?
Ja, die Regierung ist eigentlich von der EU immer unterstützt worden, auch wenn es immer oft kritisiert worden ist in den Rapporten, die es von der EU gibt. Aber es hat auch, sind auch beim Wahlkampf, also nicht direkt, aber durch so Zeitungsartikel und so auch unterstützt worden von Botschaftern, wo zum Beispiel die Vedran Dosje gemieden haben bis zu den letzten Wahlen mittlerweile. Also seit den letzten Wahlen hat sich das auch ein bisschen geändert, seit wir die grösste Partei ist im Kosovo. Aber bis dann ist es wirklich so gewesen, dass man das gemieden hat. Und durch die WikiLeaks-Dokumente, die mal aufgetaucht sind, ist auch so das Gespräch dokumentiert gewesen, wo die damalige US-Botschafterin im Kosovo, ich bin nicht mehr sicher, Kajdanova, ich bin nicht ganz sicher, wie sie geheissen hat, wo sie sagt, also der Albin Kurti, der Präsident von Vedran Dosje, der darf auf keinen Fall an die Macht kommen. Sie sagt das zu den anderen kosovarischen Politikern.
Aus welchem Grund darf er nicht an die Macht kommen? Ist das begründet worden?
Dort nicht, aber ich denke, es ist einfacher, mit Leuten Hand zu haben, die eine kriminelle Vergangenheit, aber auch eine Gegenwart haben. Mit denen kann man, also dort hat man einfach ein Druckmittel. Man kann schnell sagen, du, wenn jetzt das nicht machst, dann wird das und das veröffentlicht. Also ich glaube, die haben viele Sachen, mit denen sie die Regierung könnten stürzen, wenn sie möchten. Und bei Vedran Dosje war es so gewesen, dass die eine neue Generation von Politikern war, die nichts mit den Kommandanten zu tun hat vom Krieg, die nichts mit jugoslawischen Regime früher zu tun hat. Einfach wirklich eine neue Klasse von Politikern, viele Studenten, Studentinnen, viele junge Leute, die keine kriminelle Vergangenheit haben, einfach dadurch, dass sie auch vorher nicht politisch aktiv gewesen sind und nie ein Amt gehabt haben.
Also mit krimineller Vergangenheit meinst du jetzt zum Beispiel den Präsident Thaçi, wo ja aus den Vorwürfen geht wegen Kriegsverbrechen etc. und so, wo ein ehemaliger UCK-Kommandant ist?
Ich meine vor allem dort die Wirtschaftsverbrechen, wo während der Privatisierung stattgefunden haben, aber auch vorher, gerade nach dem Krieg, sind die Kommandanten, also gerade wo der Krieg fertig war, in die Hauptstadt, haben die Wohnungen, Ladenlokal besetzt für sich, wo sie dann später, wenn sie sie gekauft haben, haben sie zu einem sehr günstigen Preis dann, die Inhaber sind gezwungen worden, die zu verkaufen. Es sind so Fälle, wo dann eigentlich alle zu Schaden gekommen sind, alle Bürger vom Kosovo, unabhängig jetzt von der Ethnie. Und was dort mit den Kriegsverbrechen, der jetzige Präsident hat ja dann selber gesagt, er sei weit weg von der Front gewesen. Was ich ihm auch glaube, weil er ist...
Frankreich war, oder?
Er war mal in der Schweiz, ist er gewesen, lang. Mhm. Dann war er lang zu Albanien gewesen während dem Krieg. Ich weiss nicht, wie aktiv er im Krieg beteiligt war. Mhm. Aber es kann durchaus auch sein, dass er auch dort Verbrechen zu verantworten hat, aber das weiss ich nicht.
Da hat jetzt, glaube ich, kürzlich ein Sondergericht aufgenommen, oder? Ist das auch immer noch ein grosses Thema im Kosovo, die Vergangenheit? Also geht man da vielleicht ein bisschen selbstkritisch mit dem um, oder?
Nein, man geht eigentlich sehr wenig selbstkritisch damit um, aber man muss so sehen, wenn die Aggression ist eigentlich durch das Milosevic-Regime gekommen. Und in einem Krieg gibt es immer auf allen Seiten Verbrechen, das ist klar, das ist auch jedem bewusst. Aber man hat dort wie Angst, dass die Verbrechen vom Milosevic-Regime relativiert werden, durch das, dass man jetzt ein Sondergericht gegründet hat für die Verbrechen von der UÇK. Also den Leuten ist bewusst, dass das passiert ist, dass es Verbrechen gegeben hat, aber man möchte nicht, dass das relativiert wird, dass das eigentlich verglichen wird, auf eine Ebene gebracht wird mit den Verbrechen von der serbischen Regierung dazu mal.
Also eben der ganze Bosnienkrieg, wo ja vor allem oder Kroatien oder vor allem auch serbische damalige Akteure verurteilt worden sind, das Sondertribunal in Den Haag, das ist jetzt abgeschlossen und jetzt machen wir das Nächste auf mit dem Kosovo. Ja. Also, die Vergangenheit, die kann man ja dann auch nie hinter sich lassen, oder? Das wird ja immer wieder das Thema in der Öffentlichkeit sein.
Ja, vor allem jetzt ist es ein grosses Thema, weil man hat ja das Sondergericht, man hat im Parlament abgestimmt darüber, es ist jetzt in der Verfassung vom Kosovo drin. Wenn denn das ist, dazumal dagegen gewesen, dass es ein Sondergericht gibt für die Verbrechen von der UÇK. Man wollte, dass eigentlich unsere, also die Gerichte im Kosovo, die Fälle aufarbeiten. Aber das kann nicht passieren, solange die Leute, die Verbrechen begangen haben, in der Regierung sind. Und das ist auch ein grosser Vorwurf an der internationalen Gemeinschaft, dass sie eigentlich die Politiker immer noch unterstützen. Jetzt gibt es zwar ein Sondergericht, aber die Politiker werden immer noch unterstützt. Und ich glaube jetzt nicht, dass der Präsident Sači das dazu mal unterstützt hat, wenn er keine Garantie gehabt hat, dass er nicht betroffen ist davon.
Jetzt da in Europa oder in europäischen Medien hört man ja auch immer den Vorwurf, dass die Eulex den Rechtsstaat ein bisschen zugunsten einfach von einer Stabilität verkaufen oder verraten, wie man auch immer das nennen will. Ja. Gibt es da vielleicht auch im Kosovo oder in der Gesellschaft auch noch weitere Vorwürfe, eben an die Eulex?
Also, jetzt fällt mir gerade nichts hin. Also, bei der UNO-Mission hat es viel Kritik gegeben. Also, vor allem wegen dem Verhalten von ihnen im Strassenverkehr. Also, keine Regeln beachten. Okay. Also, ja.
Aber du hast ja vorher auch noch geredet, so ein bisschen von einem Ausverkauf, oder, der ja auch stattgefunden hat. Ist das immer noch zu beobachten oder also ist das etwas, was man immer noch spürt, dass da also auch wirtschaftliche Eigeninteressen halt vielleicht auch durch die Eulex im Kosovo immer noch herrschen?
Das meiste oder ein Grossteil von den grossen Unternehmen eigentlich privatisiert ist. Ist jetzt so ein bisschen Ruhe, was das angeht, aber man hat immer wieder versucht, Post und Telekom, es ist ein Unternehmen, man hat das versucht zu privatisieren, also, Telefonie hat man privatisieren, weil das gewinnbringend ist, und Post- und Briefverkehr hat man am Staat überlassen, weil das nicht gewinnbringend ist im Kosovo. Und dort war dann das klar dagegen gewesen, weil aufgrund von der Vergangenheit, also von den anderen Privatisierungsfällen, wie zum Beispiel beim Stromversorger, ist das für 26 Millionen, wenn ich mich nicht täusche, privatisiert worden. Also der ganze Vertrieb von... Und es ist ein Unternehmen, also sie haben das Monopol im Kosovo. Und man hat geschätzt, dass eigentlich nur die Infrastruktur, also der Fuhrpark vom Stromversorger und das Mobiliar in den Büros ungefähr so einen Gegenwert von 26 Millionen hat.
Und wem gehört das jetzt?
Das gehört an einer türkischen Firma. Wobei man muss sagen, wo nicht bei der letzten, bei der vorletzten Wahl ist der Erdogan in Kosovo auf Besuch gewesen und hat die Partei vom Saci gross unterstützt.
Das ist auch etwas, was man mit Sorge beobachtet vom Westen her. So ein bisschen der wachsende Einfluss von der Türkei oder auch von China gehört man einmal so ein bisschen. Wie drückt sich das aus im Alltag im Kosovo, der Einfluss?
Ich glaube, China als Staat hat keinen Einfluss im Kosovo. Mehr vielleicht in Serbien, aber ich weiß es nicht. Die Türkei hat versucht, den Einfluss immer zu erweitern. Also sie unterstützen viele Hilfsorganisationen mit Geld im Kosovo. Wenn es mal Überschwemmungen gibt oder weiß ich was, dann helfen die, was ja eigentlich gut ist und positiv, aber es wird halt mit einem Hintergedanken gemacht. Also es wird nicht einfach gemacht zum Helfen, es wird gemacht zum einerseits das Image von der Türkei aufzubessern im Kosovo. Damit, das ist meine Meinung, damit dann später bei solchen Fällen wie der Privatisierung vom Stromversorger, dass dann auch die Bevölkerung so ein bisschen ruhig gehalten wird. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber das ist mein, mein Eindruck, wo entsteht aus der ganzen Sache. Und die Türkei investiert im Kosovo viele kulturelle Sachen, so quasi zum osmanischen Erbe wieder auf erstehen
lassen. Ich habe mal gehört, auch so Schulen, oder es hat im Kosovo viele so Gülenschulen gegeben, die jetzt auch ohne Druck kommen und so.
Ja, ich glaube, ein grosser Teil der Politiker hat ihre Kinder in diesen Schulen gehabt. Das war zu der Zeit, wo es der Erdogan noch einigermaßen gut hat mit dem Gülen. Und jetzt ist so, die Schulen haben es nicht geschlossen, soweit ich weiss, aber die haben alle ihre Kinder abgezogen von diesen Schulen, also die Politiker. Also die Schulen gibt es noch, soweit ich weiss.
Beim Westbalkan ist immer so die europäische Perspektive ein grosses Thema. Gerade kürzlich hat die EU ja einen neuen Bericht rausgegeben mit der Perspektive von diesen Ländern, wo jetzt so Serbien und Montenegro, glaube ich, Perspektive bis 2025 haben. Im Kosovo ist keine Zahl genannt worden, oder?
Ja.
Ist das immer noch das Ziel vom Kosovo überhaupt, der EU-Beitritt?
Ja, also in der Bevölkerung, aber auch in der Politik ist das, hat es grosse Bestrebungen, dass man ein EU-Mitglied wird. Was ich grundsätzlich auch befürworte. Aber ich glaube, die Gefahr besteht, solange die Wirtschaft vom Kosovo nicht aufgebaut ist, wenn dann der Beitritt kommt, dass das fatal wäre für die Wirtschaft, für die Produktionswirtschaft im Kosovo.
Wo einfach alle Leute würden gehen, oder wie?
Einerseits das, aber auch andererseits, dass man dann sich würde verschulden, einfach alles importieren würde aus dem Ausland, weil man ja selber dann keine Produktion hat, also... Das sehe ich als Gefahr für Kosovo. Also ich bin dafür, dass der Kosovo der EU beitritt, aber man müsste so ein bisschen Gas geben, damit die Wirtschaft mal Vordermann gebracht wird.
Mit der Aussicht, dass jetzt Serbien ein EU-Mitglied wird, also sieht man denn da überhaupt Möglichkeiten, also dass sich das überhaupt beruhigt, oder wie siehst du das vielleicht? Wirkt das eher noch mehr Zündstoff, oder könnte das auch, also so eine Art die Westintegration zu einer Beruhigung vielleicht auch bei?
Aus der Erfahrung von den anderen EU-Ländern würde ich sagen, dass Serbien dann wie Machtposition wird haben als EU-Mitglied, und so werden Druck ausüben auf den Kosovo, dass sie vielleicht Abkommen unterzeichnet, Grenzabkommen, die schädlich wären für den Kosovo. Also so Probleme hat ja auch Kroatien, Slowenien gehabt. Die sind, glaube ich, immer noch ungelöst. Und ich weiss es nicht, ob das wird beitragen zur Versöhnung. Ich glaube, der EU-Beitritt müsste wie gleichzeitig kommen. Für beide Länder.
Aber Serbien kann ja in der EU nicht beitreten, bevor sie Kosovo nicht anerkennen, oder? Das ist eigentlich ausgeschlossen.
Man sagt, sie müssten Kosovo aus ihrer Verfassung streichen. Und Serbien sagt, man sagt jetzt, dass sie das wahrscheinlich werden machen, aber sie sagen selber, das heisst nicht, dass wir den Kosovo als Staat anerkennen.
Okay. Jetzt sagt man auch immer, dass die EU-Perspektive mega wichtig sei für die Stabilität in der Region, oder? Weil man irgendwie das Gefühl hat, wenn es die nicht mehr gäbe, dann würde man wieder anfangen, über Grenzen streiten und Krieg anfangen. Ist das wirklich so? Also, ist das so das Einzige, was die Region im Frieden behaltet, die EU-Perspektive?
Ich glaube, die EU hat dazu beigetragen, dass es allgemein in Europa keinen Krieg mehr gibt. Wenn man so die Jahre vor der EU anschaut, hat es immer wieder Kriege innerhalb von Europa zwischen den Ländern. Und eigentlich seit der EU, seit der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, hat das eigentlich aufgehört. Also es hat nur, wenn es in Europa Krieg gegeben hat, seit dieser Zeit ist das auf dem Balkan gewesen. Und nicht mehr innerhalb von der EU. Von dem her glaube ich, dass die EU an sich einen grossen Beitrag zum Frieden kann leisten.
Ist das auch ein Thema, wo vielleicht auf dem Balkan kann das auch die Bevölkerung auch eine Art nerven, dass man vielleicht auch aus einer europäischen Perspektive manchmal auch ein bisschen das Paternalistische hat, so eine Art wie eben, ohne uns geht's nicht, dass man so ein bisschen eine Art wie auf den chaotischen Balkan muss aufpassen und die integrieren in die Wirtschaftsunion, weil sonst ging's nicht, oder ist das auch etwas,
so im Kosovo sieht man das anders, also man sieht die EU an sich eigentlich positiv, jetzt also nicht die EU-Mission im Kosovo, aber die EU als Ganzes sieht man positiv. Und man nimmt eigentlich die EU oder die EU-Perspektive wohlwollend auf und ich glaube nicht, dass das die Leute dort nervt. Nein.
Wie realistisch ist ein EU-Beitritt in den nächsten 20 Jahren vom Kosovo?
Also, wenn es so weiterläuft wie in den letzten 20 Jahren, ist es unrealistisch. Aber wenn es einen Regierungswechsel gibt, wenn wirklich eine junge Generation an die Macht kommt, glaube ich, oder habe ich die Hoffnung, dass es schnell kann wechseln kann. Natürlich ist es jetzt illusorisch zu denken, dass man auf einem Standort kommt wie die anderen europäischen Länder, aber ich glaube, was so Rechtsstaatlichkeit und Stabilität und wirtschaftlicher Aufschwung wird sicher können stattfinden, wenn die Klientelpolitik beendet wird.
Mhm. Also das ist so das Ziel von der Wettwendossier irgendwann an die Regierung zu kommen, oder?
Ja, das ist sicher. Also das war auch in den jetzigen Wahlen der Fall gewesen, aber eben aus der Koalition heraus haben sie die Mehrheit erlangt im Parlament, also die jetzige Regierung. Sehr knapp, ich glaube mit 61 zu 59 oder so. Oder 62.
Also, gäbe es überhaupt Perspektiven, dass andere Parteien mit der Wettwendossier würden zusammen eine Regierung bilden?
Im Kosovo ist es so, wenn du die Möglichkeit hast, eine Regierung zu bilden, dann schafft jeder mit dir zusammen und ist auch bereit, das Programm und alles aufzugeben, was während dem
Wahlkampf... Das ist in Deutschland auch nicht anders, wie wir es gesehen.
Gut, das stimmt, ja. Vielleicht ist Deutschland und die SPD das Vorbild. Ich glaube, es bestehen gute Chancen, wenn Wettwendossier die Wahlen gönnt und die grösste Partei bleibt, dass die Regierung auch von Wettwendossier mit einer anderen Partei gebildet wird.
hat eigentlich die Vette Vendossi jetzt auch eine klare Wählerschicht, kann man das erkennen? Ist das also die Partei von der Jungen oder von der Frauen oder von den Armen oder von der gut Gebildeten?
Erstaunlicherweise wählen uns die armen Leute weniger. Obwohl wir eigentlich Politik für Mittel und für die untere Mittelschicht machen. Und auch für die Ärmsten im Kosovo. Aber dort ist das Problem, dass halt die anderen Parteien mit ihrem Geld dorthin gehen und eigentlich die Stimmen kaufen. Und ich glaube, man kann sagen, die Wählerschaft von Vette Vendossi ist jung. Frauen, Männer, wahrscheinlich zu gleichen Teil. Und gut ausgebildet. Das sieht man auch, wenn man so in Pristina hat man den grössten Wähleranteil gehabt und dort ist auch die Universität, dort arbeiten die meisten Leute, also man kann das schon ein bisschen so festmachen, dass ich glaube, die gut ausgebildeten Leute eher Vendossi wählen.
Jetzt in Westeuropa oder auch in der Schweiz sieht man die Partei oder die Bewegung auch durchaus kritisch. Ein Grund sind unter anderem da die Tränengasattacken, die es gegeben hat. Das wirkt schon für einen Schweizer relativ bizarr und unverständlich, wieso man so etwas macht. Kannst du uns das vielleicht ein bisschen näher bringen oder erklären, was mit dem auf sich hat?
Das Zünden von der Tränengaspetarde ist dort darum gegangen, um zwei Abkommen. Das eine war mit Serbien über den Gemeindeverbund von der serbischen Gemeinde im Kosovo. Und das andere ist sie mit der Grenzlinie zu Montenegro. Und das grosse Problem war bei dem Gemeindeverbund, dass Vendossi die Gefahr gesehen hat, dass ein neuer Krieg ausbrechen könnte. Weil, wenn man zurückschaut in die 90er Jahre, wie der Krieg in Bosnien angefangen hat, ist es durch einen Gemeindeverbund von der serbischen Gemeinde gewesen, wo sich dann später abspalten wollte. Also das ist die heutige serbische Republik in Bosnien. Also auch nach 25 Jahren oder 26 Jahren also hat man das Problem immer noch. Und man hat dort eine grosse Gefahr gesehen, dass das am Kosovo auch blühen könnte. Und man hat es mit demokratischen Mitteln versucht. Man hat es versucht über das Parlament, dass man dort die Leute überzeugt, dass sie das nicht machen. Und ich glaube auch, eine Mehrheit war dagegen gewesen. Aber wie vorher erwähnt, wenn der Druck dann von den EU-Botschaftern und vom amerikanischen Botschafter kommt, dass sehr viele Parlamentarier einknicken und dort wahrscheinlich Ja gesagt hätten. Und dort hat man dann schlussendlich keinen anderen Ausweg gesehen, als so die Parlamentssitzung eigentlich zu verhindern. Und das mag aus äußerer Sicht in der Schweiz ja sehr bizarr wirken, das ist ja so. Ich glaube, keiner von ihnen ist irgendwie stolz drauf oder froh, dass er das gemacht hat. Aber wenn man die Situation dort eben vergleicht, was hätte können passieren, dann hat man gefunden, dass es sich lohnt, so etwas, so einen Schritt zu gehen, auch wenn er extrem ist, um das zu verhindern.
Aber ist das vielleicht nicht auch ein Grund dafür, so Aktionen, wieso was man nicht einen Regierungspartner findet?
Wie gesagt, es hat Parteien gegeben, die bereit wären, mit Vette Vendossi die Regierung zu bilden. Aber es ist natürlich auch so, dass wir unser Programm möchten durchsetzen, wenn wir in die Regierung kommen. Ohne das Programm hat Vette Vendossi gesagt, möchten sie nicht in die Regierung. Sie verzichten lieber auf einige Ministerposten als auf das Programm. Und dort sind auch die Parteien bereit gewesen, das zu machen, aber man hat auch eine klare rote Linie und das ist die Partei vom jetzigen Präsidenten Thaci, also die PDK, wo stark involviert ist im organisierten Verbrechen im Kosovo, im Schmuggeln von Öl, Zigaretten und alles Mögliche. Und die auch verantwortlich sind für die schädliche Privatisierung. Und dort hat man einfach klar die rote Linie gesetzt. Und darum erschwert das natürlich auch, wenn man eine rote Linie setzt bei gewissen möglichen Koalitionspartnern. Eine Koalitionsbildung wird dadurch erschwert, aber ich glaube, mit der LDK, also das ist die andere Oppositionspartei, hätte man durchaus eine Koalition bilden können.
Das ist die Partei vom Rugo, oder?
Genau, ja, vom ehemaligen Präsidenten vom Kosovo.
Was mir auch auffällt, wenn es um die Wettbewerbsdossier geht, in den Schweizer Medien oder generell in deutschen Medien, man redet auch immer von einer linksnationalistischen Partei. Jetzt bist du ja auch noch SP-Mitglied, wo das Nationalistische wahrscheinlich sich, also das widerstrebt dem ein bisschen. Ja. Was sagst du zu dem Begriff? Ist das ein Propagandabegriff, oder?
Also, ich kann klar sagen, das ist ein Propagandabegriff, wenn man so die Medien im Kosovo liest, wo ich auch noch muss sagen, die sind eigentlich praktisch alle nicht unabhängig, weil die aufgekauft sind von den Parteien in der Regierung. Und die haben natürlich einerseits gesagt, wenn das jetzt sagen die Kommunisten und dann Nationalisten. Und das andere ist, wir sagen noch Islamisten. Ich glaube, alle drei Sachen gehen irgendwie nicht miteinander auf. Möglichst breit gestreut. Nein, das mit den Islamisten ist gewesen, weil, wie Mendoza gesagt hat, sie sagen dafür, dass Frauen können selber darüber entscheiden, ob sie jetzt ein Kopftuch möchten tragen oder nicht. Im Kosovo ist es jetzt so, obwohl es mehrheitlich islamisches Land ist, dass das Kopftuch tragen in der also wenn man in der Gemeinschaft oder für die Regierung, dass das verboten ist und auch in der Schule ist es verboten. Also die Schülerinnen dürfen das nicht tragen. Und Mendoza hat klar gesagt, das ist ihr Recht, sie müssen das selber entscheiden, ob sie das möchten oder nicht. Und jetzt ist dann der Vorwurf gekommen von, ja, was eigentlich banal ist.
Aber das ist jetzt auch nicht ein breites Phänomen, oder? Im Kosovo, dass jetzt Frauen mit Kopftüchern umlaufen?
Nein, das ist...
Also kommt vor, aber ist jetzt ist nicht der Normalfall.
Wahrscheinlich ähnlich viel wie in der Schweiz, vielleicht ein bisschen mehr, aber ja. Es fällt nicht auf, ja. Aber es ist ja gleich so, dass wenn dann das findet, wenn die das möchten, sollten sie das können. Ja. Ich meine, das ist ja auch in der Schweiz so, wegen dem ist jetzt niemand islamistisch oder... Und das Gleiche ist auch mit dem Nationalistischen. Kommt daher, dass Wettbewerbs die Verfassung dahingehend möchte verändern, dass der Verfassungszusatz gestrichen wird, wo sagt, Kosovo darf sich keinem anderen Land anschliessen. Und Wettbewerbs die findet, dass im Kosovo ein Referendum müsste stattfinden und in Albanien über eine Vereinigung. Und dort kommt eben der Vorwurf mit dem Nationalismus.
Man sagt ja immer, dass die Wettbewerbsdossier ein sogenanntes Gross-Albanien fordert. Da hat man ja noch Angst um Mazedonien, weil es dort auch eine relativ grosse albanische Bevölkerungsgruppe gibt. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Also es leben relativ viele Albaner auch in Mazedonien, oder? Mhm. Also das Gross-Albanien ist ja so ein schreckliches Spannungs, oder? Weil man sagt, ja, man tut die Grenze wieder neu verschieben. Mhm. Kannst du die Angst verstehen? Oder die Vorbehalte?
Ich glaube, wenn man sich mit dem auseinandersetzt und mit dem Programm von Wettendossi und was Wettendossi fordert, ist die Angst unbegründet. Man sagt klar, es sollte die Möglichkeit bestehen für ein Referendum, was jetzt nicht gegeben ist, durch die Verfassung erstens eben, weil es sagt, Kosovo darf sich keinem anderen Land vereinen und das andere, weil das Referendumsrecht nicht existiert, laut kosovarischer Verfassung. Und was dann die Bevölkerung macht, das ist der Mehrheit überlassen. Ich glaube, dass die Mehrheit dafür ist. Und das Gleiche wird in Albanien stattfinden. Ich glaube, es ist demokratisch legitimiert, wenn das wird stattfinden. Es wird keine Grenzverschiebungen geben. Es wird eine Grenze aufgelöst werden. Das ist die zwischen Kosovo und Albanien. Und da sehe ich eigentlich keine Gefahr von Grossalbanien oder von neuen Kriegen auf dem Balkan. Ich glaube, so die Angst von der EU dort ist, dass Kosovo als Verhandlungspartner und Albanien als Verhandlungspartner, als zwei einzelne Länder, einfacher zu handeln sind. Und wenn sich das wird vereinen, wird sich auch die Machtpolitik wahrscheinlich innerhalb vom Balkan verändern. Also wir müssen nicht mehr mit Serbien sich einigen und würde das dann am Kosovo so vermitteln, jetzt müssen wir das so und so machen, sondern müssen mit zwei gleichwertigen Partnern verhandeln.
Aber dann ist schon auch als Anliegen, das Offizielle von Beta Vendossi, ist eigentlich dann eigentlich ein Zusammenschluss mit Albanien oder primär einfach einmal das demokratische Grundprinzip von einem Referendum, also, dass man das halt einfach mal abstimmen kann.
Also das eine ist sicher eben, dass überhaupt ein Referendum möglich ist, auch für andere Sachen. Eben bei der Privatisierung hat man das immer wieder gefordert, dass das Volk dass die Mehrheit darüber kann entscheiden, ob sie das möchten oder nicht. Und natürlich wird das Referendumsrecht dann auch weiterhin bestehen und ja, dann wird es zu einem Referendum kommen über die Vereinigung.
Hast du persönlich dort auch schon eine Meinung? Also, falls es jetzt das Referendum würde geben?
Ja, also ich bin klar für eine Vereinigung von diesen zwei Ländern. Aus, hauptsächlich sind es wirtschaftliche Gründe, wo vorteilhafter wären. Man hat einen grösseren Markt. Sicher ist das auch in der EU gegeben. Aber ich glaube, so ein Zusammenschluss bindet die zwei Länder auch näher aneinander. Die zwei Länder sind, wann ist das, 1912 geteilt worden. Und seitdem hat eigentlich immer Bestrebungen stattgefunden, das zu vereinen. Also man hat die gleiche Sprache, die gleiche Kultur. Ich sehe eigentlich keinen Grund, wieso es nicht vereint sein.
Ist das nicht auch ein Widerspruch, denn, wenn man jetzt, also wenn Dossier, wo Selbstbestimmung heisst, jetzt der Zusammenschluss mit Albanien würde dann heissen, wir gehen dann eigentlich ja auf im Staat Albanien, oder hat man da andere Vorstellungen? Hat man da irgendein Autonomie?
Nein, man sagt, also die beiden Länder vereinen sich. Gemeinden werden wahrscheinlich die Autonomie, die sie jetzt haben, weiterhin können beibehalten. Es braucht dann sicher Anpassungen mit der Gliederung und alles, was in Albanien wahrscheinlich nicht genau gleich ist wie im Kosovo. Aber ich glaube nicht, dass irgendwie eine Selbstbestimmung durch das gehindert wird, vor allem wenn ein Referendumsrecht weiterhin besteht, auch im Vereinigten, in einer Vereinigung von beiden Ländern.
Vielleicht noch, um auf das Jubiläum jetzt auch noch zu sprechen kommen. Die Unabhängigkeit vor 10 Jahren, was hat das für eine Bedeutung jetzt für dich?
Die Unabhängigkeit vor 10 Jahren war sicher ein grosses Fest gewesen, auch bei uns. Auch wenn es natürlich nicht so war, wie man sich das gewünscht hätte. Also eine vollständige Unabhängigkeit, das ist trotzdem ein Teilerfolg gewesen. Und praktisch alle Leute, die ich kenne, haben sich gefreut über das. Es war sicher mal ein erster Schritt gewesen für einen weiteren Fortschritt von Kosovo.
Die Hoffnungen waren ja auch sehr gross gewesen, auch unter Schweizer Kosovaren in der Zeit. Ich muss mich noch erinnern, dass es jetzt endlich aufwärts geht, auch wirtschaftlich. Jetzt eben über die Arbeitslosigkeit haben wir schon geredet. Die Jugendarbeitslosigkeit ist ja noch viel höher, die ist ja offiziell schon über 50%, also genau, wird sie in Wahrheit noch viel, viel höher sein. Ist man da auch enttäuscht, was da in den letzten 10 Jahren passiert ist, oder ist man da ein bisschen desillusioniert?
Am Anfang sind alle sehr enthusiastisch gewesen, wo die Unabhängigkeit ausgesprochen worden ist, und nach 10 Jahren hat sich das gelegt, also es ist, man sieht das ganz anders, es hat eigentlich so im Alltag der Leute nichts verändert. Sie können weiterhin nicht in Europa oder sonst auf der Welt umreisen. Sie haben weiterhin nicht mehr Geld im Portemonnaie. Und so im Alltag der Leute hat sich nichts verändert seit 10 Jahren.
Ich war vor 1,5 Jahren mal in Pristina und habe mich auch mal mit einem Studenten unterhalten, der eigentlich nur ein Ziel hat, auswandern. Wie gefährlich ist das auch für das Land, wenn wir in der Jugend oder gerade in den Studenten keine Perspektive geben? Das kann ja irgendwann schon im schlimmsten Fall revolutionäre Bewegungen auslösen. Also im schlimmsten Fall, im extremsten Fall wahrscheinlich.
Ich glaube, das war vor 2 oder 3 Jahren, wo ca. 100'000 Leute aus dem Kosovo aus, also geflüchtet sind von dort aus wirtschaftlichen Gründen. Das macht knapp 5% aus von der Bevölkerung, also ist ein sehr grosser Teil, der ausgewandert ist, weil sie eben keine Perspektive mehr gesehen haben im Kosovo. Ich glaube, mittlerweile ist ein grosser Teil oder hat ein grosser Teil von ihnen zurück müssen, weil es durch die restlichen Flüchtlinge, die es gegeben hat, vom Syrienkrieg, hat man natürlich keinen Flüchtling aus dem Kosovo noch aufnehmen können. Und ich glaube, so eine Gefahr, wie du gesagt hast, von revolutionären Bewegungen oder von so einem gewaltsamen Umsturz, ich glaube, die besteht nicht, weil, oder ich sehe das im Moment nicht, weil die Leute, wo man innerhalb von Jugoslawien hat man immer so klar so ein Feindbild gehabt, das jugoslawische Regime, das einem unterdrückt. Und jetzt, seitdem man unabhängig ist, sieht man sich auch wie selber verantwortlich und so ein bisschen, dass man auch selber schuld ist, dass es so ist. Und man hat wirklich kein klares Feindbild mehr. Also es kommt nicht irgendwie zu einer Konzentration von den Leuten, die jetzt alle ein gleiches Ziel oder einen gleichen Willen haben.
Ein Thema ist ja auch immer die serbische Minderheit im Kosovo. Wie ist das Zusammenleben so? Also, wie würdest du das einschätzen?
Da ich nicht dort lebe, erlebe ich das nicht, aber man hört, dass es teilweise besser wird in der Stadt. Und dort, wo sie halt ihre Enklave haben, ist es unmöglich, mit ihnen zu kommunizieren. Oder weil sie leben halt so in ihren Enklaven. Und ja, dort kommt man vielleicht schon hin, aber ich habe jetzt zum Beispiel kein Serbisch. Ich glaube nicht, dass die mit mir Albanisch reden würden, auch wenn es einige vielleicht können. Dadurch, dass die jetzige serbische Regierung sehr viel investiert hat, dass alle serbischen Parteien im Kosovo sich zu einer Liste vereinen, hat sich das Ganze noch verschlechtert in den letzten Jahren. Weil die haben sich eben durch Initiativen von der serbischen Regierung alle zu einer Liste vereint, die Parteien. Und jeder, der aus der Reihe tanzt oder eine Annäherung sucht an die Regierung von Kosovo, wird eigentlich verstoßen von der serbischen Gemeinschaft. Also was innerhalb von den Enklaven ist und im Norden, das hat sich verschlechtert. Okay. In der Stadt habe ich das Gefühl, dass jetzt kein Problem ist, wenn man Leute auch Serbisch hört, reden oder so. Habe ich auch schon erlebt. Das ist, also es dreht sich keiner um, jetzt zu schauen, wer das ist oder was der da macht.
Jetzt ist vor ein paar Wochen ein prominenter serbischer Politiker verschossen worden in Mitrovica. Weiss man jetzt schon etwas über die Hintergründe?
Es vermutet alle, dass es die Serben selber gewesen sind. Auch die Serben sagen, das war einer von ihnen gewesen. Also sie vermuten es. Ich weiss auch nicht, ob sich der Fall irgendwann wird klären. Ich vermute es fast nicht.
Wo das passiert ist, hat man da in den Redaktionsstuben in der Schweiz schon wieder das Gefühl, geht es wieder los oder irgendwelche Ausschreitungen und so. Aber es ist eigentlich relativ ruhig, glaube ich.
Ja, ich glaube, es ist wirklich innerhalb von der serbischen Gemeinschaft ein Problem gewesen, oder? Es ist immer noch ein Problem wahrscheinlich. Ivanovic, also der, wo erschossen wurde, er ist, soweit ich weiss, nicht in der serbischen Liste gewesen, wo von der serbischen Regierung gegründet wurde. Er hat so ein bisschen aus der Reihe getanzt. Aber, was jetzt nicht heisst, dass wie oft jetzt betitelt wurde, ist in den westlichen Medien, dass er moderat gewesen sei oder da ein bisschen andere Sicht gehabt hat. Es ist einfach gewesen, also er hat einfach aus der Reihe getanzt bin, er hat nicht wollen das machen, was die serbische Regierung will.
Vielleicht noch, eben zu den Dezentralisierungsbestrebungen, das hast du ja schon vorher kurz erzählt, mit diesen Plänen, eben von dem Gemeindeverbund, oder?
Ja, genau.
Was sind die denn eigentlich, das Programm jetzt von Wette Wenn Dossier, wo ja eigentlich vor allem dagegen gewesen sind oder als einzige Partei dagegen gewesen ist? Wie sieht da die Vision aus von dem Zusammenleben oder der Integration auch von der serbischen Minderheit in Kosovo?
Für das Zusammenleben von von den Serben und von den Albanern im Kosovo, ist es eigentlich absurd, dass man verlangt, dass Dezentralisierung anhand auf ethnischer Basis stattfindet. Also sagen wir, jetzt teilt man eine Gemeinde in zwei Hälften, da lebt die albanische Mehrheit, dort leben die Serben. So schafft man sicher nie Annäherung und eine Verbesserung von der Situation. Darum ist auch Vendosi klar dagegen gewesen, dass Dezentralisierung anhand von auf ethnischer Basis stattfindet. Und Vendosi hat vorgeschlagen, statt einen Dialog mit Serbien über Kosovo, sollte man einen Dialog mit den Kosovo-Serben über ihre Zukunft im Kosovo anfangen.
Wenn man über Kosovo redet, dann redet man eigentlich meistens über Probleme oder Defizite von dem Land. Mhm. Ich würde gerne einen positiven Abschluss machen. Ja. Was findest du im Kosovo besser als in der Schweiz? Oder was schätzt du besonders am Kosovo?
Gastfreundschaft der Leute. Man wird mit offenen Armen begrüßt, vor allem als Tourist. Ich habe vorletzten Sommer im Kosovo geheiratet. Und dort habe ich viele Leute aus der Schweiz eingeladen. Ich arbeite in einer kleinen Druckerei in Zürich. Und ich habe dann dort alle eingeladen. Und ich habe nicht angenommen, dass sie kommen, aber sie haben für eine Woche die Druckerei zugemacht. Und sind dann auch gekommen und sind alle überrascht, wie positiv sie eigentlich empfangen werden von den Leuten dort. Ja, das ist etwas, was ich dort sehr schätze an den Leuten. Und der Optimismus ist das zweiseitiges Schwert, weil einerseits ist es etwas Gutes für die Leute, dass sie so optimistisch sind, andererseits tut das auch so ein bisschen den Aktivismus von innen lähmen, um etwas zu verändern. Aber du hast ja gesagt, du warst mal vor anderthalb Jahren. Was hat dir so gefallen?
Also ich bin nur ein paar Tage in Pristina. Ich habe den ganzen Balkan bereist innerhalb von 3 Wochen. Es war ein bisschen wenig Zeit gewesen, um so richtig reinkommen. Aber ja, also Gastfreundschaft ist sicher top. Also ist auch gerade, wenn man aus der Schweiz kommt, hat auch jeder einen Bezug zu der Schweiz, oder? Und auch die Fußballer, wirst immer angesprochen, Shakiri und Shaka und so. Also ja. Also ich habe einen sehr guten Eindruck gehabt. Was ich komisch gefunden habe, ist, Pristina ist eine Stadt ohne Fluss. Das ist ganz komisch irgendwie.
Das sagen alle. Es hat eigentlich einen sehr kleinen und der hat, glaube ich, zudeckt.
Ja, da würde ich sagen.
Und der Ausgang in Pristina ist ganz cool.
Das Bier ist extrem billig, was auch nicht zahlt. €1 für ein Bier und genau. So. Also, Gehen wir mal dort ein bisschen rumschauen, ein bisschen Party machen, das ist super. Nein, dann danke vielmals für das Gespräch.
Danke euch zwei, ist super.
Ja. Das war ein Interview mit dem Reis Lushnitsa aus Zürich. Damit wäre die Folge schon wieder beendet. Nächste Woche gibt es wieder eine 19-18 Folge, da könnt ihr euch darauf freuen. Bis dann.
Bis dann.